Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Birgit Bahlmann. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin mit langjähriger Erfahrung in der Intensivpflege und der anthroposophischen Pflege. Sie hat das Institut für Pflege und Gesellschaft in Hannover gegründet und ist im Leitungskreis des Internationalen Forums für anthroposophische Pflege tätig. Herzlich willkommen, Birgit. Schön, dass du die Einladung angenommen hast und mit mir heute sprichst.
Ja, mit Freude. Danke für die Einladung.
Zuallererst möchte ich dich gerne fragen, was dich aktuell in deinem Leben begeistert.
Das ist ja aktuell nicht so ganz einfach, weil sich das andere so in den Vordergrund drängt. Aber es begeistert mich all das, wo trotzdem ja Projekte sind, Ideen sind, Keime, wo Neues entsteht. Und da gibt es schon Vielfältiges auf den verschiedensten Ebenen. Also für den Bereich Pflege, für den ich ja stehe, ist das zum Beispiel ein Projekt der Kolleginnen aus Frankreich, die es ja mit der Anthroposophie in Frankreich sehr schwer haben. Die haben ein Haus der Wärme gegründet. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Projekt, was ich auch nächstes Jahr unbedingt besuchen möchte. Also wo sie äußere Anwendungen anbieten und ja, pflegetherapeutische Behandlungen, wo Menschen auch kurzzeitig unterkommen können und wo sie auch einen Heilpflanzenanbau machen, selber ihre Präparate dann herstellen und so. Das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr begeistert. Und dann bin ich in verschiedenen Initiativen. Also ich bin zum Beispiel vor noch nicht so langer Zeit der Samariter beigetreten, der solidarischen Krankenversicherung, in Anführungsstrichen, ist ja keine Versicherung. Also da überall, wo sich was Neues auftut, das begeistert mich.
Schön. Das klingt natürlich sehr schön mit dem Haus der Wärme auch. Unser Podcast heißt ja Medizin der Wärme.
Oh ja.
Deswegen ist es eigentlich ganz passend. Weißt du da mehr noch darüber, also wo das entsteht oder ist das schon entstanden?
Ja, das ist im Entstehen, also die arbeiten zum Teil auch schon. Ich kann das jetzt nicht genau verorten. Ich weiß nur, dass es nicht auf dem Weg in die Bretagne ist, weil ich auf dem Weg in die Bretagne war und die Kollegin sagte, nein, das ist ganz woanders. Ich wollte da gerne hinkommen. Und das ist entstanden von dem von den Kolleginnen, die dort den Berufsverband Anthroposophische Pflege zuvor begründet und gestaltet haben. Und die sind dabei. Ich habe mit denen auch wiederholt seminaristisch gearbeitet mit Simultanübersetzung. Und da sind eben auch ganz, also super Frauen, die wirklich ein tiefes Anliegen haben. So an die Pflege. Und das ist einfach, ja, die Wärme, ne? Ja. In vielerlei Hinsicht.
Hast du ein Bild von der Wärmeorganisation des Menschen? Also hast du da irgendein inneres Bild, wie du damit arbeitest?
Also ich gehe damit auch einfach ganz praktisch um, dass ich quasi eine Wärmediagnose mache. Wenn ich äußere Anwendungen mache, dass ich den Menschen wirklich danach selber abtaste, wo Wärme und Kälte sind und auch natürlich befrage die Menschen. Und das klafft ja öfter auseinander, das kennt man ja, ne? Dieses Phänomen, dass wenn jemand merkt, er kriegt warme Füße, dass er daran eben erst merkt, er hatte kalte. Ne? Und da habe ich schon eine Vorstellung oder ja eigentlich mehr so eine Befunderhebung, auch wenn sich das vielleicht eigenartig anhört, aber dass ich erstmal schaue, wo stockt es, wo fließt es, also wo stockt Kälte, wo stockt Wärme? Und da versuche ich mir eben wirklich über die Hände erstmal so eine ja, so eine Erfahrung zu verschaffen und dann natürlich auch im Gespräch. Also ist da Bewegung drin? Also wie kann jemand auch seine Herzenswärme ausdrücken oder kann er das nicht? Diese Wärmebedürftigkeit oder so. Also da gibt es ja so verschiedene Aspekte, die man beachten kann. Ja. Und ich erlebe es immer wieder, ich mache ja auch rhythmische Massage und rhythmische Einreibungen und äußere Anwendungen. Kürzlich sagte mir erst eine Patientin, die jetzt seit über einem Jahr immer wieder zu mir kommt, sie müssten mal meine Kleidung vorher sehen und die Kleidung jetzt nach einem Jahr. Also das ist ja auch ein kontinuierlicher Beratungsprozess, den eigenen Wärmeorganismus zu pflegen, ne? Und ja, das ist natürlich nicht nur die Kleidung, das ist auch Ernährung, Bewegung und wie pflege ich auch meine Gedanken. Ne? Ja.
Hast du vielleicht ein praktisches Beispiel von einem Patienten oder einer Patientin, wo du diese Diagnose gemacht hast mit deinen Händen und dann eine Behandlung vielleicht auch öfter durchgeführt hast und dann war dieses Wärmeproblem für immer behandelt?
Für immer? Nee, das kann ich nicht sagen. Dass die Menschen dafür ein Bewusstsein entwickeln, das schon für immer. Mhm. Aber wir haben ja alle mehr oder weniger so Tendenzen, so wo unsere Schwachstellen sind und so. Und das sind dann eben oft eher bewusst werde Prozesse, die aufgenommen werden, verfolgt werden und dann gepflegt werden in der Selbstpflege. Also wo Menschen einfach bewusst wird, darum muss ich mich kümmern. Ja. Na, das ist bei mir eine Stelle, ein Bereich, das geht nicht von alleine, muss ich mich kümmern. Und wenn sie dann eben auch bei mir so die Erfahrung gemacht haben, dass das auch mit Freude geht und dass man sich dann besser fühlt und mehr, ja, auch mehr beitragen kann, mehr in der Gemeinschaft sein kann, wenn man in seinem Leibe anwesend ist. Das ist einfach eine gute Voraussetzung, dabei zu bleiben. Aber es verlangt Bewusstsein. Es ist nicht von alleine. Bewusstsein und Handlung dann auch, ne? Das ist ja ein großer Bereich in der Pflege, eben die Handlung. Ne? Und dann in die Selbstpflege zu kommen. Ja.
Ja, dieses Bewusstwerden, um dann sich selbst auch zu pflegen und einfach die Stellen zu behandeln, wo man weiß, wenn ich jetzt Stress habe, wenn ich jetzt an meine Grenzen komme, dann verschwindet die Wärme dort und wie bringe ich sie wieder zurück? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den jeder mitnehmen kann.
Ja, und in dem Ganzen ist es für mich, ist das Fußbad wirklich so ein Tausendsasser, ne? Was jeder auch relativ schnell machen kann. Das dauert auch nicht lange und wir haben eben wirklich über die Füße die Möglichkeit, den ganzen Menschen anzusprechen und das kann man fast jedem zumuten. So, dass er das machen kann. Also manche Menschen, die ganz regelmäßig zu mir kommen, wenn ich in den Urlaub gehe, dann verabrede ich mit denen zum Beispiel auch sowas, dass sie zu der Zeit, wo sie sonst zu mir gekommen wären, ein Fußbad machen. Ne, dass sie auch so eine Stabilität haben über die 2-3 Wochen, wo ich nicht da bin, oder jetzt bin ich diese Woche ja hier. Ja, dass sie sich da selber pflegen mit sowas, ihren Wärmeorganismus, ne, dass sie gut bei sich bleiben können und so.
Ja.
Ja.
In der ersten Staffel von dem Podcast geht es um Menschenporträts, inspirierende Menschen aus der anthroposophischen Medizin. Und deswegen ist die Biografie ein wichtiger Teil dieser Interviews. Kannst du uns einen Einblick geben in deine Biografie?
Ja, gerne. Ja, also ich bin die 7. von 8 Kindern. Ländlich aufgewachsen. Ich habe, also wir sind 7 Mädchen und ein Junge. Und ich bin die 5. Krankenschwester in unserer Familie. Und ich bin dann, also ich gehörte eher zu zu dem rebellischen Teil der Familie und bin dann relativ schnell sehr eigene Wege gegangen, bin nach Bremen gezogen mit 16. Ich habe das zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten und bin dann da meinen Weg gegangen, dahingehend, dass ich wusste, wenn ich Krankenschwester bin, dann verdiene ich so viel Geld, dass ich unabhängig bin und ich habe eine Wohnung. Und dann habe ich erst die einjährige Ausbildung gemacht und habe eben gedacht, also ein Jahr halte ich durch. So, mach sein, wie es will, aber ein Jahr halte ich durch. Und so war es dann auch, aber ich habe gleichzeitig gemerkt, aber das ist das, was ich machen will. Und dann habe ich gleich die dreijährige angeschlossen, die dreijährige Ausbildung. Ich hätte mir was anrechnen lassen können, aber das wollte ich nicht. Und ja, seither bin ich mit Überzeugung Pflegende. Ich habe dann noch verschiedene Weiterbildungen und Studien gemacht. Also ich bin auch Pädagogin und bin eben auch rhythmische Masseurin. Und ich bin aber in erster Linie Pflegende. Also ich bin in der Intensivpflege gewesen und da nahmen eben die Hirntodbestimmungen zu. Damit habe ich zum Zwecke der Organentnahme natürlich, ne? Und damit habe ich erhebliche Probleme gehabt. Ich hatte viele sterbende Patienten betreut vorher und mir wurde da erzählt, die sind tot, also diese Hirntoddefinition, und ich musste andererseits alles dafür tun, dass sie am Leben bleiben, weil ein Toter ist nicht mehr interessant für eine Organentnahme. Ich bin damit einfach nicht zurechtgekommen und bin dann aber in die Transplantation rüber, weil ich dachte, wenn ich sehe, was da Gutes passiert mit den Organen, dann kriege ich das hin. Ich wurde dann innerhalb des Betriebes zum Ärgernis, weil ich gerne wollte, dass Explantation und Implantation miteinander ins Gespräch kommen, und hatte dazu auch einen Aushang gemacht über den Betriebsrat und so. Das war nicht erwünscht. Ja, und dann bin ich in diesem Zusammenhang erkrankt und bin zu einer anthroposophischen Ärztin. Die hatte damals draußen dran stehen, Ärztin für Naturheilverfahren. Und da war ich aber... Zu dem Zeitpunkt war es für mich so, dass ich wusste, mit dieser Medizin will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich beteilige mich an etwas, was ich überhaupt nicht durchschaue. Und ich war schon auch bekannt im Haus als Anwältin für die Patienten, so, dass ich auch mal widersprochen habe oder mich wirklich auch richtig vor ein Bett gestellt habe und gesagt habe, nein, erst besprechen wir das. Und dann, ja, hat diese Ärztin mich zu einem rhythmischen Masseur geschickt. Also bei dieser Ärztin war das noch nicht so, aber als ich dann die Praxis von diesem rhythmischen Masseur betrat, da habe ich gemerkt, damit habe ich was zu tun. Damit will ich auch was zu tun haben. Das geht in eine Richtung von Heilung und so, wo ich mitwirken will. Ich wusste da wirklich noch nichts. Und ich war ja in der Nierentransplantation tätig und der hat mir ein Buch gegeben über die rhythmische Massage, dieses Buch von Margarita Hauschka. Und da habe ich dann Sachen über die Niere gelesen, was ich ja noch nie gehört hatte und überhaupt. Und ich war ganz begeistert. Ich bin dann gleich in die anthroposophische Studienstätte, wo man Management und Pädagogik studieren konnte. Das war sehr heikel, also das war finanziell alles überhaupt nicht abgesichert, aber ich war irgendwie so am Ende, dass ich dachte, ja, also wenn dann da, wo soll ich denn sonst hingehen? Ja. Und es hat dann wirklich auch alles geklappt. Ich war dann in Süddeutschland, bei Bad Liebenzell, da war das. Ich lebte da schon lange mit meinem heutigen Mann zusammen und der wurde eben so Gewerkschaftssekretär und das war natürlich nicht so einfach. Der war an der Akademie der Arbeit in Frankfurt, unsere Wohnung war in Bremen und ich war in Bad Liebenzell. Das war schon eine herausfordernde Lebenssituation. Ja, und in dem Rahmen dieses Studiums war ich in Herdecke und da hatten die Kollegen gefragt, ob ich wiederkommen mag, wenn ich fertig bin mit dem Studium. Ja, und mir war inzwischen ja schon klar, zurück kann ich nicht mehr. Und dann bin ich nach Herdecke gegangen. Da habe ich dann in der Aus- und Fortbildung gearbeitet. Ja. Im Dörte-Krause-Institut. Eine ganz wichtige Zeit, auch eine ganz schwere Zeit für mich. Ich habe da einige Krisen durchgemacht. Und da bin ich an einen Punkt gekommen, der mich auch sehr beschäftigt hat, immer die ganze Zeit, die ganzen Berufsjahre, eben der Umgang mit Verstorbenen. Da hatte ich schon während der Ausbildung meine Probleme mit und da hatte man mir schon gesagt, wenn dir das hier alles nicht passt, dann geh doch nach Herdecke. Da wusste ich noch gar nicht, was Herdecke ist. Und die Aufbahrung, also dieser würdevolle Umgang mit Verstorbenen, das war einfach für mich total eindrücklich. Ja, das war in Herdecke eben im Krankenhaus wichtig und da habe ich Neurologie intensiv und Frauenheilkunde betreut, von der Praxis her. Ja, und die Kurse begleitet, die jungen Auszubildenden. Und von dort aus hatte ich dann bei der Weleda damals die Frage gestellt, ob sie nicht einen Pflegebereich gründen können. Weil bei uns im Dörte-Krause-Institut in Herdecke nahmen die Anfragen nach Fortbildungen zu und so. Und ich fand das nicht einzusehen, warum Weleda sich nicht der Pflege annehmen sollte. Denn wir haben ja dauernd die ganzen Präparate, Produkte und so verwendet und beraten. Und ja, und bis dahin kümmerte sich die Firma nur um Apotheker und Ärzte. Was natürlich aus ökonomischen Gründen verständlich ist, ne, weil die verschreiben und verordnen und verkaufen. Und Pflege ist da einfach dieser unberechenbare Faktor. Die haben zwar den höchsten Wert in der Glaubwürdigkeit, ne, da gibt es verschiedene Untersuchungen zu, ja, aber sie tauchen eben in der Ökonomie so nicht auf. Das ändert sich ja erst in den letzten Jahren so. Ja, und da kam es dann tatsächlich so, dass die Frage an mich zurückkam, wollen Sie es nicht machen? Eigentlich ist das ja so ein pädagogisches Gesetz, so ein bisschen, ne? Wer den Impuls trägt, kann vielleicht auch die Umsetzung tragen. Ja, und dann ging das ganz schön auch wieder hin und her. Und bis das dann mal klar war, ich habe dann die erste Zeit auf Honorarbasis gearbeitet und später dann 9 Jahre für Weleda gearbeitet und einen immens großen Bereich aufgebaut. Ich meine, Pflegende sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pflegende in der Datei waren, als ich dahin kam. Vielleicht 170, irgendwas war mit 1 und 7. Und als ich wegging, waren es, glaube ich, 12.000 oder so. Ne? Ja, es ist also wirklich, ich denke auch, dass im Grunde die anthroposophische Medizin, nehme ich jetzt mal als Oberbegriff auch, der Pflege sehr entspricht. Dass viele mit ihrem Pflegeimpuls sich da wiederfinden, wenn sie wirklich pflegen wollen. Also das, was wir jetzt erleben, so ein, ja, also ja, ist ja eigentlich langhin bekannt, wie Pflege abgewirtschaftet wird und wie es in den Krankenhäusern, Altenheimen und überhaupt in den Einrichtungen aussieht. Das ist ja keine Pflege mehr, ne? Und von daher glaube ich, das, was wir in der anthroposophischen Medizin wollen, wofür wir stehen, letztlich eben auch für eine Medizin der Wärme, da fühlen Pflegende sich aufgehoben. Und das habe ich versucht, bei Weleda zu machen. Eben sehr erfolgreich. Und dann ging meine Zeit da aber auch zu Ende. Das Unternehmen hatte auch neue Entwicklungen. Und so bin ich dann nach Norddeutschland zurück. Mein Mann war inzwischen in Hannover und dann bin ich auch nach Hannover. Da habe ich dann im Verlauf noch die Ausbildung in Hamburg gemacht, rhythmische Massage. Ja, und dann habe ich bei uns im Haus eine Praxis eingerichtet mit Institut für Pflege und Gesellschaft. Da waren wir zunächst ein größerer Kreis, das bin ich jetzt noch alleine. Und ich arbeite ja 3 Tage die Woche in der Praxis, 1 Tag mit Hausbesuchen und Altenheim. Und ja, mache im Monat so 1 bis 2 Seminare. Das ist die Biografie. Mittlerweile bin ich 66, bin dieses Jahr Nee, noch nicht 66, nächsten Monat. Aber ich bin dieses Jahr berendet worden. Es ändert sich für mich erstmal nichts. Ich bin leistungsfähig und will auch gerne was machen. Aber ich bin auch dabei, eine Kuh einzuarbeiten, die dann die Seminare hoffentlich so nach und nach übernimmt. Die ist jetzt immer schon mal dabei. Ja, aber Pflege wird mein Thema bleiben, denke ich.
Danke für den ausführlichen Einblick. Das ist das Format, was mir am meisten Freude bereitet, wenn wir so ganz unterschiedliche Biografien mal in Ruhe präsentiert bekommen.
Ja.
Ich denke, das inspiriert auch ganz viele Menschen, zu dem eigenen Weg zu stehen und dann auch Veränderungen hineinzubringen. Ich denke, ein großes Problem aktuell ist, dass Menschen zu lange in Jobs drin bleiben, zum Beispiel, die ihnen keine Freude bereiten oder die sie eher belasten. Und deswegen finde ich es sehr inspirierend, immer zu hören, man kann so viele Dinge in einem Leben unter einen Hut bringen und mit 65 auch immer noch Freude an dem Beruf haben, wenn man den weiterentwickelt und wenn man sich selbst weiterentwickelt.
Ja, das ist so. Das ist so bedauerlich persönlich, ne? Wenn jemand so seinen Platz nicht findet. Das sind ja wirklich auch schwere Krisen und die können aber eben ihren Beitrag auch nicht leisten. Also jemandem zu helfen, dass er wirklich seins findet und seinen Anteil geben kann, das mache ich natürlich auch viel in Gesprächen, ne? Zu gucken, wo geht's jetzt weiter und so, ne? Ja, und die Herausforderungen werden ja nicht weniger. Aber ich glaube, das Gebot der Stunde, egal wo, ist irgendwie diese Stabilisierung von einem selber, ne? Dass man dem begegnen kann, was der Alltag so ist. Und da ist eben Pflege des Wärmeorganismus tatsächlich auch total wichtig, dass man gut bei sich ist. Ne?
Ja. Als du der anthroposophischen Medizin begegnet bist oder der anthroposophischen Pflege, was hat dich da so begeistert? Was war für dich der Unterschied zum konventionellen Pflege?
Also bei dieser Ärztin, wo ich da in die Praxis ging, Naturheilverfahren, Ärztin für Naturheilverfahren, das war für mich eher befremdend. Ich kam ja aus dieser Hightech-Medizin, ne? Und da saßen Menschen vor gelben Vorhängen und ich habe gedacht, was ist denn das hier? Das war für mich total befremdlich, ne? Wirklich zwei unterschiedliche Welten. Und dann aber, wie gesagt, als ich zu diesem rhythmischen Masseur kam, ja, im Grunde war es Wärme. Wie warmherzig ich da empfangen wurde und mit meiner Problematik. Wir waren so schnell auch bei dem Punkt, wo eigentlich das Problem liegt, warum ich diese Rückenbeschwerden hatte. Und ja, also ich bin auch ziemlich empfindlich für Schönheit und Harmonie, auch so im Raum. Das war alles ja warm gestaltet. Und ich hatte nie einen Moment der Entblößung oder Entwürdigung oder so. Das war immer ja einfach zutiefst menschlich, in aller Professionalität, die sehr wohl auch zu spüren war, dass da Professionalität lebt. Aber ich habe mich in erster Linie als Mensch angesprochen gefühlt, das muss ich schon sagen. Auch, dass er mir sein privates Buch da gab, das war deutlich gelesen und markiert und so. Ja. Das tat mir einfach gut, in dem Moment schon. Das war schon Teil der Heilung. Und da war es, das war das, glaube ich, diese menschliche Begegnung da drin. Dass ich wirklich den Eindruck hatte, hier geht's um mich. So, ja. Ich fühle mich den Menschen auch immer noch verbunden, obwohl ich den ja nie mehr gesehen habe. Ne? Ich habe diese Reihe von Behandlungen gemacht und dann bin ich ja weg. Aus der Stadt, das Studium gemacht. Ja.
Du hast erzählt, dass du mit diesem Therapeuten recht schnell die Ursache entdeckt hast. Magst du uns da auch einen Einblick geben, was das Problem war?
Also ich hatte Rückenbeschwerden, die natürlich in der Pflege ganz häufig vorkommen oder ist ja sowieso eine sehr verbreitete Symptomatik. Und ich bin einfach mit diesem Widerspruch nicht mehr zurechtgekommen. Tod und Leben. Ich hatte keine Begrifflichkeiten auch dafür. Wie kann ich das denn? Da war die Anthroposophie mir einfach auch so eine Hilfe, die Wesensglieder zu unterscheiden und dass da das Vegetative aufrechterhalten wurde, dass es sich um die Störung im Sterbeprozess handelte. Das habe ich alles gefühlt, aber ich hatte keine wirklichen Worte dafür. Und das war unglaublich wichtig. Also, ja, ein Menschenbild, was ich fühlte, auch benennen zu können. Also ich habe, glaube ich, immer in diesem Sinne gearbeitet, das Leben zu schützen. Das ist für mich, also die Unversehrtheit ist für mich immer noch ein ganz hoher Wert. Auch wenn ich heute Patienten behandle und ich sehe, die haben irgendwo eine Wunde oder so, die versorge ich immer mit. Oder das kann auch ein Insektenstich sein oder so. Ne? Ja, diese Unversehrtheit, das ist wirklich, ja, dass der Geist darin leben kann, wohnen kann, so, ne? Auch bei Sterbenden, das ist ja ein großer Arbeitsbereich für mich, Sterbebegleitung. Eigenartigerweise begegnet mir das auch von Kindesbeinen an häufig, dass ich Sterbende begleite und oft aber eben auch die Angehörigen mit. Also die zu ermutigen, ihre Sterbenden zu begleiten, auch zu Hause zu begleiten, also da leiste ich auch ganz konkret Hilfe. Die können mich dann auch jederzeit anrufen. Und auch die Verstorbenen. Also was mir immer wirklich richtig zu schaffen macht, wenn jemand noch für eine Nacht in so ein Krankenhaus muss oder also auch in diese Krankenhäuser heute. Ne? Das versuche ich wirklich mit zu verhindern, wenn die Angehörigen sich stark genug fühlen. Und dann begleite ich sie aber eben auch und diese ganzen schwer zu ertragenden Phänomene wie Atemnot oder Schmerzen oder so, da gibt es eben Möglichkeiten noch zu helfen. Und ja, da kennen wir aus der anthroposophischen Pflege ja auch einige Hilfsmittel und auch aus der Pharmazie. Und wenn man dann noch das Glück hat, auch mit einem anthroposophischen Arzt zu arbeiten oder Ärztin, dann kann man da ganz viel zu Hause bewerkstelligen. Also das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich immer stelle. Was würde in der Klinik passieren, was wir hier nicht machen können? Ne? Und ganz, ganz häufig habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen so dankbar sind, wenn sie das mitgetragen haben und wenn sie zu Hause eben auch noch eine Aufbahrung machen. Und es ist manches Mal ganz schwer zu ertragen, wenn es sich auf so ein Entsorgungsproblem reduziert, ein Verstorbener, wenn gleich das Bestattungsinstitut gerufen wird und wenn man dann sagt, so jetzt nehmen wir uns nochmal Zeit, wir können was lesen und ja, das zusammen zu gestalten. Da glaube ich, ist auch eine Aufgabe der Pflege, auch wenn es um einen Verstorbenen geht, diese Übergänge zu gestalten. Also an diesen ganzen Übergängen, Geburt und Tod, wird ja so viel manipuliert, dass wir da es wirklich ermöglichen, den Individualitäten, die da gefordert sind, ihren Weg zu finden. So, und da auch einen Schutzraum zu bilden. Ich glaube, das ist auch das, worunter ich gelitten habe bei dieser Hirntodbestimmung. Das war alles zum Zwecke von, aber nicht um Schutz zu bieten für das eigene oder so. Ja. Und das ist eben auch was, also ich halte auch öfter Ansprachen bei Bestattungen, also öfters übertrieben, aber wenn ich eben gefragt werde, ne, das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie plant, das Sterben. Ja, da habe ich offenbar auch eine Aufgabe. Das hat sich einfach so rauskristallisiert. Nicht nur fremd, auch in der eigenen Familie. Also zwei Geschwister von mir zum Beispiel sind auch schon gestorben. Und bei beiden hatte ich da auch Aufgaben. Die würde ich heute mal behaupten, vielleicht was Heilsames auch hatten für die ganze Familie. So. Ja.
Was ist der Grund oder gibt es überhaupt einen Grund aus deiner Beobachtung für einen sehr langen Sterbeprozess?
Ja, das verlangt uns ja auch immer einiges ab, ne? Diese langen Begleitungen, auch den Angehörigen. Ich sehe das ja gerade auch so im Altenheim, wo ich einmal die Woche bin, wie auch über die Jahre dann auch die Angehörigen ja unter Umständen immer weniger werden. Also mit der Misere in den Häusern wird ja auch die Anforderung an die Angehörigen größer und wenn die dann täglich kommen, also wenn der Betroffene das Glück hat, dass sie täglich kommen, viele sind ja auch da ganz allein gelassen, dann sieht man auch, wie es an denen zehrt, wie sie immer weniger werden. Und ja, wie findet man da den Sinn? Das ist für mich auch immer mal wieder eine Herausforderung. Und das sind dann Kleinigkeiten, sag ich mal. Die gute Stunde, der gute Tag, das Aufleuchten bei einem bestimmten Wort oder ja, manches Mal gibt es so eine Situation, wo, also jetzt meine eine Schwester zum Beispiel, die hatte einen sehr schweren Sterbeprozess. Es ging jetzt nicht über viele Jahre, aber doch auch über längere Zeit. Und ihr Leib gab eigentlich schon lange so keine Grundlage für das Leben mehr her. Ja, und sie hat eine schwierige Biografie gehabt. Und da war dann eben auch die Frage, was hindert sie zu gehen? Wir haben alles Mögliche gemacht. Und waren selber auch am Ende. Ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, sich einzugestehen, jetzt weiß ich nichts mehr. Das war schon manches Mal für mich der Punkt, wo es sich dann gewandelt hat. Ja, und sie hat seit, ich glaube, 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern gehabt, durch verschiedene biografische Stationen. Wir haben die dann tatsächlich im Internet gefunden. Und ihr ältester Sohn war dann bereit, zu ihr zu fahren. Ich habe das telefonisch eng begleitet. Ja, der hat das auch noch nie gemacht vorher und hat seine Mutter ewig nicht gesehen. Ja, und am Tag drauf ist sie gestorben. Ne? Also da ist es dann irgendwie offensichtlich gewesen, dass das noch offen war. Und sie konnten auch nicht mehr sprechen. Aber ich habe ihr gesagt, Thomas, du kannst ihr alles sagen. Sie hört, aber sie kann vielleicht nicht mehr sprechen. Und das hat er gemacht. Ne? Da war ich ihm unendlich dankbar, dass er das gemacht hat. Ja, und dann diese Sterbeprozesse im Altenheim. Ich stehe da wirklich auch manchmal vor und denke, was müssen wir hier noch begreifen? Ich halte es nicht für sinnlos, aber ich kann auch nicht sagen, dass sich der Sinn immer offenbart für mich, sondern ich gehe da eher mit einer Frage um. Also es ist ja auch manches Mal, dass jemand von den Angehörigen noch Ideen bildet oder noch was mitbringt oder was sagt und aufarbeitet. Es gibt natürlich auch diese Seite, dass man immer wieder fragt, muss man diesen Menschen denn noch ihre Herzmedikamente geben und so weiter, ne? Also was für ein Leben halten wir da auch am Leben? Aber das von außen zu entscheiden, finde ich ganz problematisch. Ne? Ich habe das jetzt bei einem guten Freund von meinem Mann mitgekriegt, der das sogenannte Sterbefasten praktiziert hat. Und zwar hatte er ursprünglich mal gesagt, er würde seinem Leben ein Ende setzen. Und hat das dann aber nicht gemacht, Gott sei Dank. Aber nachdem er die Diagnose bekommen hatte, dass er nach einer Krebserkrankung von vor Jahren mittlerweile Metastasen von großem Ausmaß hatte und so weiter, hat er dann sofort, nachdem er hat sich aus der Klinik entlassen lassen. Seine Kinder haben eine Pflegende oder einen Pflegenden engagiert, haben das aber später selber übernommen. Und er hat sofort das Essen eingestellt, wenige Tage später das Trinken und hat dann, glaube ich, noch 12 Tage gelebt. Und das ist ja schon lange, also 12 Tage nicht trinken, also da war ich sehr erstaunt. Und ja, das ist auch ein Weg. Und ich habe mit diesem Weg nicht so Schwierigkeiten wie ja selber Hand anzulegen, sagen wir mal. Ne? Und an seinem Sarg hatte ich den, der war zu Hause aufgebahrt dann. Ja, es ging mir nicht schlecht damit, sagen wir mal so. Ne? Ich konnte das akzeptieren für ihn. Und diese Möglichkeit aber, haben aber ja zum Beispiel die Menschen mit Demenz nicht mehr. Die können das nicht mehr entscheiden. Ne? Aber wir können uns natürlich auf der anderen Seite fragen, womit halten wir sie am Leben? So, und das können aber eigentlich dann in der Qualität und in dem Wunsch, das können nur die Nahestehenden beurteilen. Ne? Wobei ich sagen würde, dass wenn Pflegende über 10 Jahre das zum Beispiel in so einem Altenheim begleiten, diese Phase, die sollten mit den Nahestehenden sprechen. Die gehören auch dazu. Die müssen es eigentlich entscheiden, was noch gemacht wird. Ich habe kürzlich auch einen Ehemann von einer Frau im Altenheim gesprochen, der... Ja, die Frau entwickelte mehr und mehr Schluckstörungen und wo ich eben gesagt habe, er ist selber Arzt, sie müssen sich Gedanken machen, wie sie mit der Ernährung umgehen wollen. Wollen sie eine PEC für ihre Frau, ne? Besprechen sie das nochmal, also die percutane Ernährungssonde. Und dann sagte er, na genau, das war sogar ein Schriftverkehr. Er schrieb dann, eine PEC wird es nicht geben. Also das hatten die beiden offenbar geklärt. Das sind ja auch so Versäumnisse, die man oft miteinander hat, ne? Dass das nicht besprochen wird. Und ja, irgendwann ist es dann Thema. Und dann kann es vielleicht keine eindeutige Antwort mehr geben. Ne? Man muss spüren, wo liegt der Wille. Also wir sprechen ja dann auch so von Organwille zum Beispiel. Ne? Verdaut jemand überhaupt noch? Zeigt sich da Lebenswille? Oder wird es gleich wieder ausgeschieden, ohne dass Substanz aufgebaut wird? Und ja, so eine umfassende Beobachtung des Menschen, Wahrnehmung, Begleitung. Ja, das sind Riesenherausforderungen. Aber die Lösung habe ich auch nicht.
Ja, vielen Dank für den Einblick. Jetzt wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen und eine Frage, die ich jetzt in dieser Staffel meistens stelle, ist: Hast du eine spezielle Morgenroutine?
Ja, habe ich, aber die wechselt. Also die habe ich nicht, sagen wir mal, seit 20 Jahren. Ja. Ich versuche immer wieder, ja, anderes zu tun. Also im Moment zum Beispiel übe ich morgens noch im Bette liegend, mich bei den Kräften der Nacht zu bedanken, dass ich geschlafen habe und dass ich wieder aufwache. Das ist schon, also vielleicht das Pendant dazu. Ich bedanke mich abends für den Tag und bei meinem Leib. Ich gehe ihn durch. So, und bedanke mich. Und morgens bedanke ich mich wieder. Abends ist das viel leichter. Morgens bin ich so schnell schon da drin, was ich alles machen will und muss und tue. Das vergesse ich manchmal. Ja, und was ich eigentlich jeden Morgen mache, ist zumindest eine kleine Eurythmieübung. Und den Seelenkalender lese von der Woche. Wenn mein Mann da ist, machen wir das zu zweit und vertiefen einen Aspekt daran. Ich habe einfach so gemerkt mit der Zeit, dass Das müssen kleine Sachen sein, die ich morgens mache. Ich kann zum Beispiel so an Jahresfesten oder so, da hat das dann nochmal was Spezielles. Oder der Sonntag, da habe ich meine Mantren und ich habe einen Spruch, den ich mit meinen Kolleginnen von der Massage teile und mit denen von der Pflege. Und das hat aber bestimmte Tage dann. Und so, das mache ich nicht gleich morgens. Ich will morgens dann auch was tun. So.
Ja. Schön. Hast du noch eine Internetpräsenz, die du teilen möchtest oder irgendeine Initiative, ein Projekt, was aktuell dich begeistert, wo du mehr Aufmerksamkeit erlangen möchtest?
Also von der Pflege her hatte ich ja schon gesagt, was mich da gerade begeistert ist, dieses Projekt der französischen Kollegin. Da weiß ich so keine Internetadresse, könnte ich vielleicht nachliefern.
Ja.
Ja, und dann gibt es eine Gruppe, wo ich den Eindruck habe, da lauert Zukunft, muss aber noch gestaltet werden. Und zwar ist das die Zeitgenossenschaft. Mhm. Die ist angegliedert an andere Wege in Bremen. Und da sind Menschen, die auch in der Samariter sind und so. Und da ist zum Beispiel für mich auch die Frage Pflege und Zeitgenossenschaft. Denn ein ganz großes Thema von mir ist seit ja wirklich zig Jahren, wie werden wir eine pflegende Gesellschaft? Wie schaffen wir das, Pflege von diesem Makel des schweren, bösen, ja, des Versagens zu erlösen? Wie schaffen wir das? Diese Gesellschaft ist so pflegebedürftig. Die Menschheit, die Erde. Und da hoffe ich, dass ich da vielleicht in dem Rahmen tätig werden kann und auch über mein Rentenalter, in meinem Rentenalter auch was machen kann.
Super. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Danke für die Fragen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Bulasikis.